Ein neues Jahr. Viele wichtige Ziele. Gut, wenn du das Thema Geldanlage schon jetzt von deiner Liste streichen kannst. Mit Fruitz, deinem persönlichen Investmentservice aus Österreich. Fruitz investiert für dich und managt deine Investments aktiv, damit du dich den Dingen widmen kannst, die dich wirklich interessieren. Starte jetzt mit Fruitz ins neue Jahr auf fruitz.io. Anlagen bergen Risiken. Ad von Asset Management by Fruitz.
Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Das war's mit Klimabonus und Bildungskarenz. Dafür soll es bald eine neue Steuer für Elektroautos geben und womöglich auch höhere Krankenkassenbeiträge für Pensionistinnen und Pensionisten. Das sind nur einige Punkte aus dem Sparplan von FPÖ und ÖVP. Wir sprechen heute darüber, wofür wir bald alle mehr bezahlen sollen und wen die Sparmaßnahmen am meisten treffen werden. Andras Sigetvari aus der Standard Wirtschaftsredaktion. Du warst gestern Donnerstag bei der Präsentation des Sparplans von FPÖ und ÖVP dabei. Und die erste, ich sag mal, erwartbare Überraschung, obwohl das vielleicht ein bisschen ein Widerspruch ist, lag darin, dass es, obwohl beide Parteien das anders angekündigt haben, doch nicht ohne neue Steuern gehen wird. 6,4 Milliarden Euro, das ist schon ein Brocken. Es sind eine Menge Punkte, die da angekündigt wurden. Fangen wir vielleicht mal bei den Normalverbrauchern, Privatpersonen an. Welche Änderungen im Steuersystem kommen auf die zu?
Ja, hallo, zunächst von meiner Seite. Zunächst auch eine Ankündigung. Es geht natürlich wieder um Zahlen, Steuern und Sparpaket ist ja alles nichts Schönes. Drum für alle, die gut durchhören, kommt am Ende nicht ein Quiz, ob sie auch aufgepasst haben, sondern wieder ein Witz. So viel nur vorweg. Jetzt zur Sache. Also die Regierung hat immer gesagt, auch die ÖVP, man will ja nur ausgabenseitig sparen. Das geht ja seit eigentlich Monaten, so schon im Wahlkampf war das Thema. Damals ging es eher noch um, wir wollen die Leute entlasten und machen das nur ausgabenseitig. Und auch das neue Wording ist jetzt keine neuen Steuern. Und dann irgendwann hat man sich zurückgezogen auf keine Massensteuern. Also natürlich kommen neue Steuern und in Wahrheit kommt auch eine ziemlich dicke Massensteuer. Jetzt gehen wir mal zu dem, was die Regierung eigentlich bekennt. Es ist in diesem Paket, du hast schon erwähnt, 6,4 Milliarden. Da sind eine Milliarde, wo die Regierung auch selber sagt, Steuern oder Steueranpassungen. Da ist zum Beispiel dabei die Umsatzsteuer bei Photovoltaikanlagen, die von der grün-schwarz- oder schwarz-grünen Regierung auf Null gesetzt wurde als Maßnahme, um den Kauf von Photovoltaikanlagen zu beleben. Das wird wieder angehoben. Da ist auch dabei, Glücksspieleinnahmen sollen höher ausfallen. Ist nämlich ganz klar, wie über die höhere Glücksspielsteuer oder indem zusätzliche Glücksspiel-Tatbestände da unterworfen werden, der Abgabe. Ist nicht ganz klar, aber auch da kommt was. Dann ein großer Punkt ist zum Beispiel, die Versicherungssteuer soll jetzt künftig auch für E-Autos gelten. Das sind schon Steuern, da gibt es aber noch Gebühren, zum Beispiel die Gebühren beim Ausstellen von Reisepässen oder Zulassungsscheinen, die soll erhöht werden. Das sind jetzt nicht alles die Megasummen, aber es läppert sich. Also zum Beispiel bei diesen Solarpanelen, da geht es um 170 Millionen Euro, die das Finanzministerium da erwartet. 50 Millionen Euro kommen über eine kleine Ausweitung bei der Tabaksteuer dazu. Dann gibt es auch noch 50 Millionen angeblich über eine Digitalsteuer. Also das läppert sich so ein bisschen zusammen. Wobei es da auch noch viele Unklarheiten in Wahrheit gibt. Also um nur ein Beispiel zu nennen, das ja vielleicht viele betrifft. Die motorbezogene Versicherungssteuer, die stellt eigentlich auf zwei Dinge ab. Einerseits, wie leistungsstark ist mein Auto und zweitens, wie viel CO2 emittiere ich. Jetzt Elektroautos emittieren im Betrieb kein CO2. Das heißt, man kann das auch gar nicht so einfach übernehmen. Dafür sind viele Elektroautos, wer eins fährt, weiß das, sehr leistungsstark. Also da stehen dann relativ viele PS quasi drin. Also es ist unklar, wie das eigentlich umgesetzt wird. Der ÖMTC rechnet überschlagsmäßig mit ca. 400 Euro pro Jahr pro Elektrofahrzeug an Zusatzkosten, aber es ist noch offen, wie das geregelt wird. Und das sind also die vielen kleinen Steuern, die zusammen eine Milliarde ergeben. Und dann habe ich schon gesagt, es gibt auch eine Massensteuer und das ist de facto die Abschaffung des Klimabonus. Jetzt sagt der WIFO-Chef Gabriel Felbermayr, oh, das ist schwierig, da ein Abgrenzungsproblem, ist das eine Steuer oder nicht? Aber ich glaube, das ist in Wahrheit relativ klar, auch wenn die Abschaffung des Klimabonus per se keine Steuer ist. Dieser ganze Klimabonus wurde eingeführt, um die CO2-Bepreisung, die wir so jetzt zusätzlich zahlen beim Tanken und beim Heizen, um diese zu kompensieren. Und wenn ich das abschaffe, diese Kompensation, was jetzt kommt, dann bleibt nur mehr die Steuer übrig. Es sind insgesamt 2 Milliarden Euro, die da der Staat zusätzlich einnimmt. Jetzt kann man noch ganz komplexer werden und sagen, über die CO2-Steuer nimmt dann 1,5 Milliarden ein. Also wäre nur das der Steuerteil. Aber summa summarum, sicher gut die Hälfte, mehr als ein Drittel, die Hälfte dieses Paket ist einnahmenseitig in irgendeiner Form, auch wenn das immer abgestritten wurde. Und vielleicht noch dazu, das ist schon vernünftig, man muss es halt noch so benennen, glaube ich.
Nur der Vollständigkeit halber, weil du eingangs gesagt hast, die Regierung, wir sprechen natürlich über die mögliche künftige Regierung, noch wird verhandelt.
Richtig.
Ein zweiter Brocken an Anpassungen im Steuersystem, der trifft dann eher Unternehmen. Worum geht es denn dabei?
Also ein Punkt zum Beispiel ist bei der Grunderwerbsteuer, der so anfällt, wenn ich eine Liegenschaft kaufe, da gibt es ja einen alten Trick, wenn ich nicht eine Liegenschaft kaufe, sondern eine Gesellschaft, ein Unternehmen, der diese Liegenschaft gehört. Also ich errichte diese Gesellschaft, ich mache das Ganze nur, damit ich diese Liegenschaft bekomme, aber kaufe eben nicht die Liegenschaft, sondern nur das Unternehmen, das ihr gehört, dann fällt keine Grunderwerbsteuer an, weil technisch gesehen kaufe ich ja gar nicht die Liegenschaft, sondern kaufe nur das Unternehmen. Und das nutzen natürlich viele, das heißt Share Deals, sprechen davon Experten, das strukturieren natürlich Unternehmen, Immobiliengesellschaften so, dass sie diese Grunderwerbsteuer nicht zahlen. Und diese Ausnahmen, das kann man schließen, diese Lücken, das ist etwas, was die SPÖ gefordert hat. Das tut jetzt ÖVP und FPÖ wahrscheinlich auch da, um sich ein bisschen diese Flanke zuzumachen. Wir schröpfen ja nur die Allgemeinheit und nicht auch Unternehmer. Ein anderer Punkt, der interessant ist, ist die Digitalsteuer. Ein bisschen unklar, was kommt. Da ist eine Ausweitung angedacht und soll 50 Millionen Euro bringen. Hubert Fuchs, der Budgetsprecher der FPÖ, hat gesagt, es gehe auch darum, Plattformen wie zum Beispiel Airbnb oder auch Amazon da einzubeziehen. Es gibt ja schon eine Digitalsteuer derzeit, die gilt aber nur für Werbeumsätze, die zum Beispiel Google erzielt. Mhm. Nicht für Gebühren, die ich zum Beispiel an Booking.com oder an Airbnb zahle, weil ich dort etwas anbiete oder weil ich dort etwas buche. Und die Idee wäre da eigentlich gewesen, auch die einzubeziehen. In den Dokumenten des Finanzministeriums steht jetzt explizit drinnen, die Anwendung der Digitalsteuer soll nicht ausgeweitet werden, es soll ein höherer Satz eingehoben werden. Also das ist, glaube ich, auch so eine Unklarheit noch. Aber im Grunde ist geplant, mehr über die Digitalsteuer einzunehmen. Und auch noch ein ganz interessanter Punkt, was Unternehmen betrifft, ist die Gewinnausschüttung staatlicher Unternehmen soll steigen. Da steht irgendwie die Summe drin von 430 Millionen Euro. Da ist angedacht, also staatsnahe Betriebe oder teilstaatliche Betriebe wie die OMV oder der Verbund könnten ja höhere Dividenden ausschütten. Und auch da sind Unsicherheiten drinnen. Das Finanzministerium erfindet solche Zahlen schon nicht. Andererseits, die OMV zum Beispiel ist ja der Staat ein Minderheitsbeteiligter. Das heißt, da sind auch andere Eigentümer, die davon überzeugt werden müssen, wenn höhere Dividenden ausgeschüttet werden. Und zweitens müssen diese Dividenden erst verdient werden. Also die OMV hat schon im vergangenen Jahr 500 Millionen Euro an den Staat ausgeschüttet. Das nochmal zu übertreffen, schließt sich mir jetzt nicht ganz, wie das möglich sein soll, aber bleibt fraglich, wird abzuwarten sein, ob das gelingt.
Angesprochen wurde ja auch die Energiewirtschaft und bei mir klingeln da immer gleich die Alarmglocken, was Energiewirtschaft, Energiekosten angeht. Was ist denn da gemeint?
Ja, das ist nicht so wahnsinnig spektakulär. Es gibt jetzt schon einen Beitrag der Energiewirtschaft, also der Unternehmen, die in die Staatskasse etwas mehr zahlen sollen für höhere Gewinne. Und dieser Beitrag, der Ende 2024, glaube ich, ausgelaufen ist, der wird einfach nochmal verlängert. Das ist relativ unspektakulär.
Okay. Was du schon gesagt hast, ist, dass der Klimabonus gestrichen werden soll. Wie sieht es denn da mit anderen Umweltmaßnahmen aus, also Klimaticket zum Beispiel oder generell Umweltförderungen?
Das Klimaticket bleibt, wird jetzt spekuliert. Die FPÖ sagt ja immer, sie wollte ja eigentlich schon das Klimaticket einführen, unter anderem Namen, hätte damals irgendwie Rot-Weiß-Rot-Karte heißen sollen, sie hat schon die Vorarbeiten geleistet. Also das Klimaticket bleibt, ich glaube, eine Frage, die diskutiert wurde, ob es teurer wird oder nicht, also noch stärker preislich angepasst wird, davon war jetzt keine Rede. Was fällt, ist zum Beispiel das Gratis-Klimaticket für 18-Jährige, das wird gestrichen. Und bei Förderungen, bei grünen Förderungen, da kommen tatsächlich deutliche Einsparungen. Also da ist jetzt die Rede von 500 Millionen Euro, die weggekürzt sind. Der Clubchef der ÖVP, August Wöginger, spricht davon, die sehr stark gestiegenen Ausgaben in diesem Bereich sollen, er nennt das, geglättet werden. Also sein Beispiel, und mit den Zahlen, da hat er recht, also 2,5 Milliarden Euro, auf diese Summe sind die Klimaförderung angestiegen. Und wenn wir jetzt 500 Millionen wegnehmen, kommen wir sozusagen auf ein, und mit seinen Worten das zu sprechen, auf ein normaleres Maß zurück und sparen Geld. Wird die Frage sein, wie sich das natürlich auswirkt. Also er als Beispiel nennt er den Kesseltausch. Also derzeit fördert die Regierung sehr stark, wenn Gaskessel getauscht werden gegen Wärmepumpen zum Beispiel. Und sein Beispiel war, da gibt es jetzt eine Förderschiene für einkommensschwache Haushalte, die können sogar bis zu 100%, das sind 26.000 Euro, der Kosten ersetzt bekommen. Und er sagt, na gut, streichen wir das doch zurück, dann sind es immer noch vielleicht 70-75%, aber nicht mehr so viel. Und so soll das eingespart werden. Es wird sich natürlich zeigen, ob sich das zum Beispiel auch im Bereich der Emissionen auswirkt oder nicht.
Nicht nur Privatpersonen, Unternehmen sollen sparen, sondern auch PolitikerInnen bzw. die Ministerien selbst. Da soll auch gekürzt werden. Inwiefern?
Ich glaube, das ist für mich so einer der Knackpunkte an diesem Sparpaket. also es gibt so eine Formel, die jetzt ausgegeben wurde, also 15% der Sachausgaben soll jedes Ministerium wegkürzen. Und zwar unter Sachausgaben sind also gemeint die Ausgaben abseits vom Personal minus der Mieten. Rund 1 Milliarde Euro soll da zusammenkommen und das ist so eine Vorgabe an alle Ministerien. Die Ministerien, so sagt das zumindest jetzt die beiden Regierungsparteien, sollen sich auch aussuchen, wo das passiert. Und jetzt sind die Erwartungen, wenn man sich zum Beispiel anschaut, das Bildungsministerium, was geben die aus für Sachaufwand, ist jetzt die Erwartung, dass das in etwa 100 Millionen wären jetzt fürs heurige Budget, dass da weggekürzt werden müssen. Und 100 Millionen, also 15%, das ist schon eine wirklich, wirklich enorme Summe. Also was da kolportiert wurde mit ein paar Werbeinseraten oder Kopierpapier, wird das ja nie und nimmer zu erreichen sein. Es gibt jetzt schon Vermutungen, ob das zum Beispiel Ausgaben für Lehrerfortbildungen sind. Das sind Werkverträge, die abgeschlossen werden und die kann ich weniger abschließen. Oder ob das im Bereich digitale Schule, wo es ja eine extra Förderschiene gab, auch da kann ich natürlich etwas zurücknehmen. Und das ist für mich schon so ein bisschen ein Knackpunkt, nicht? Wir hören jetzt wirklich seit Jahren, wie wichtig eigentlich dieser Bildungsbereich ist. Und dann werden hier solche Einschnitte verlangt. Und gleichzeitig, das ist für mich interessant, so ein Sparpaket ist ja auch ein bisschen immer ein Abbild von, wo ist denn für eine Regierung oder eine künftige Regierung, wie du richtigerweise gesagt hast, wo sind denn die Schwerpunkte? Und jetzt nur, um das in Relation zu setzen, wir haben ja über den Klimabonus gesprochen. Mhm. Es gibt auch so einen Klimabonus, einen extra Klimabonus zum Beispiel für Landwirte. Die bekommen extra Geld dafür, weil auch für sie sich der Agrardiesel verteuert hat, das ist da ein bisschen im Gesetz, ein bisschen versteckt, der bleibt, das sind 50 Millionen Euro. Da sind auch nochmal 250 Millionen Euro an Extraausschüttung für Gewerbetreibende. Also sind schon zusammengenommen 300 Millionen Euro, das bleibt alles. Und das bleibt, wenn gleichzeitig im Bereich der Bildung reingehackt wird, also das zeigt schon ein bisschen, wo auch die Prioritäten dieser beiden Parteien sind.
Mhm. Wenn wir jetzt schon über Bildung sprechen, kommen wir auch noch zur Weiterbildung, denn die Bildungskarenz soll wegfallen. Was heißt denn das für all jene, die vielleicht gerade in Bildungskarenz sind oder eine solche schon beantragt haben?
Nun, das AMS weist darauf hin, dass die Bildungskarenz derzeit ein gesetzlicher Anspruch ist. Also diesen Anspruch habe ich, wenn ich an sich beschäftigt und versichert bin. Das heißt, wer jetzt gestern, heute Morgen einen Antrag beim AMS stellt, der kann auch diese Bildungskarenz zugesprochen bekommen. Das läuft einmal weiter. Das ist auch übrigens ein großes Fragezeichen, wie weit sich tatsächlich die Einsparungen auch hier realisieren werden. Das sind ja von mehreren 100 Millionen Euro, ich glaube 400, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Rede, die da eingespart werden können, heuer. Aber diese Anträge auf Bildungskarenz, die werden jetzt schon ausgestellt. Und wahrscheinlich werden jetzt viele Leute sagen, ich gehe noch schnell in Bildungskarenz, bevor das abgedreht wird. Also so ein Vorzieheffekt, der jetzt stattfindet. Also auch da müssen wir schauen, ob sich diese Summen überhaupt ausgehen, die da von der Regierung angepeilt sind. Aber im Prinzip kann das jeder beantragen und dann ist die Frage noch, ob es sein könnte, dass die Regierung das abdreht. Also in dem Moment, in dem sie das Gesetz beschließt, sagt auch jeder, der in Bildungskarenz ist, verliert diesen Anspruch. Und man hat, glaube ich, auch der Johannes Kopf, der AMS-Chef, gesagt, dass er es für sehr unwahrscheinlich hält. Denn das ist ja auch rechtlich dann geschützt, wenn ich so eine Förderung zugesprochen bekomme. Wenn ich vielleicht meinen Job auf Pause gestellt habe, um da ein Jahr lang eine Weiterbildung zu machen, braucht es auch ein bisschen Vorlauf. Dann kann auch die Politik nicht sagen, auch das ist rechtlich einigermaßen, glaube ich, gesichert. So jetzt mit morgen ist das vorbei, da muss es eine Frist geben. Und deswegen glaube ich, dass diese Ansprüche weiterlaufen werden.
Das heißt, alle, die sich dafür vielleicht interessieren, mit dem Gedanken spielen, besser heute als morgen den Antrag einmal stellen. Andrasch, ein letzter Punkt, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben, der betrifft Arbeitslose und BezieherInnen von Notstandshilfe. Was ändert sich denn für diese Personen?
Nun ist jetzt so, dass Arbeitslose und Notstandshilfebezieher können derzeit dazu verdienen, also bis zu einem geringfügigen Zuverdienst, das sind aktuell um die 500 Euro, können sie dazu verdienen, ohne dass sich an dem Arbeitslosengeldanspruch etwas ändert. Und das soll gekippt werden. Das heißt, dann würde man sozusagen bei der Arbeitslosenunterstützung eine Kürzung hinnehmen müssen, wenn man diese geringfügige Arbeit hat. Das ist eine alte Diskussion, die ÖVP war das immer ein Dorn im Auge, weil sie sagt, na gut, da bekommt jemand zum Beispiel 900 Euro Arbeitslose und noch 500 Euro verdient man dazu, da hat man 1400 Euro und muss gar nicht arbeiten gehen. Und jemand, der kellneriert und 40 Stunden arbeitet, kriegt dann vielleicht auch nur 1800 Euro und das sei ja unfair. Das Gegenargument war dann immer ein bisschen für manche, vor allem Langzeitarbeitslose, kann so ein Geringfügigkeitsjob auch ein Weg sein, um wieder in die Beschäftigung zu kommen. Und deswegen brauche man das. Ich glaube, diese beide Sichtweisen sind vielleicht ein bisschen verkürzt. Die Studien, die es gibt, haben jetzt nie gezeigt, dass das so ein wahnsinniger Faktor ist, um die Eingliederung von Menschen jetzt zu verstärken, diese geringfügige Dazuverdienst. Ob man jetzt in diesem kleinen Bereich, da auch angeblich sind da angedacht, dass das 80 Millionen Euro im Jahr bringt. Und auch das ist so eine Annahme, die mir ein bisschen schleierhaft ist, woher die kommt. Denn da müsste ja bedeuten, dass alle, die jetzt geringfügig sind, zum Beispiel einen Job tatsächlich annehmen, einen Vollzeitjob, dann Steuern zahlen, Abgaben zahlen und dass das so Ersparnisse bringt. Aber ob das passiert, ob die Leute das machen oder arbeitslos bleiben, das bleibt abzuwarten. Wie sich das entwickelt, wird man wahrscheinlich in einem Jahr wissen.
Das sind jetzt doch einige Schrauben, an denen da gedreht wird. Allerdings, Andras, du hast nach dieser Pressekonferenz nachgerechnet. Und auf diese rund 6,4 Milliarden Euro, da kommt man mit all diesen Maßnahmen noch nicht. Da würde noch was fehlen, oder?
Genau, das ist mehr Leuten aufgefallen, dass da noch etwas fehlt. Und da findet sich die Antwort drauf. Das Finanzministerium hat ja ein Dokument publiziert, wo diese Maßnahmen, die nach Brüssel gemeldet wurden, zu Wochenbeginn aufgelistet sind. Und da finden sich plötzlich 270 Millionen Euro, also ein ziemlich großer Brocken. Und da steht nur Anpassungen bei den Beiträgen zur Krankenversicherung. Interessanterweise war das auch der einzige Punkt, wo sonst überhaupt nicht dazu gesagt wird, was das ist. Haben wir natürlich gestern bei der ÖVP nachgefragt. Der hat dann gesagt, naja, fragt es im Finanzministerium. Die FPÖ hat gesagt, boah, wir wissen gar nichts, was das ist. Das Finanzministerium hat dann auch ein paar Stunden gebraucht, um das rauszufinden. Und dann hieß es, gut, das wird noch verhandelt. Das dürfte sein, oder mit Sicherheit sind das zumindest angedacht gewesen, eine Erhöhung der Beiträge der Krankenversicherung für Pensionistinnen und Pensionisten. Die zahlen derzeit irgendwie 5,1% in die Versicherung und das könnte auf 6% angehoben werden sein. Das war dieser Punkt, was offenbar noch kommt oder man noch nicht sagen wollte oder man vielleicht noch ein bisschen diskutiert, ob das wirklich so kommt. Ist natürlich interessant, nicht? FPÖ, ÖVP präsentieren das und sagen, das Paket ist fertig, bis hinunter zu, man will ein paar Millionen Euro zusätzlich einnehmen, indem man das Kilometergeld für Radfahrer kürzt. Ist ja okay, aber gleichzeitig ist man bei diesem großen Brocken offenbar noch uneins oder will das nicht an die Glocke hängen und darum wird das eher so unter den Teppich gekehrt. Das ist dann doch interessant, auch in der Kommunikation dieser beiden Parteien.
Mhm. Wenn du dir jetzt das alles im Überblick ansiehst, was würdest du denn sagen, wer wird denn da in Zukunft am meisten draufzahlen? Wen treffen diese Maßnahmen?
Ich glaube, die Betroffenheit ist einerseits für mich jetzt gar nicht so das große Problem ist. Also dieser Klimabonus, das habe ich schon gesagt, ist für mich einfach eine Massensteuer. Und das sind ja mehrere hundert Euro, also 800, 900 Euro für manche Familien in Gegenden, die jetzt eher nicht so gut an das öffentliche Verkehrsmittel angebunden sind. Da sind das viele hundert Euro und auch E-Autofahrer trifft das Ganze. Also da kann sich das schon läppern auf 1.400, 1.500 Euro bei eben größeren Familien. Ich glaube, das vielleicht für mich Entscheidendere ist, das, was ich kurz schon erwähnt habe, diese Ausgabenkürzungen im Bildungsbereich. Also, dass ich da sage, wir diskutieren eben schon seit Jahren, dass wir in diesem Bereich etwas tun müssen, aber auch diese ganze Integrationsproblematik, wo wir sagen, wir haben viele neue Schülerinnen und Schüler, die auch vielleicht Hilfe brauchen, Unterstützung bei Deutsch. Und dann fällt mir nichts anderes ein, als zum Beispiel bei Lehrerfortbildung zu sparen. Also das finde ich, diese eigene Geldbörse und vielleicht auch diese Mentalität, mehr Netto vom Brutto, ich glaube, da kann man alle in der Situation, wo es kritisch ist, auch von allen Menschen verlangen, okay, vielleicht müssen wir da den Gürtel tatsächlich enger schnallen, dass man bei Ausgaben spart, wo es ja eigentlich, und das sollte meiner Meinung nach ein Konsens von weit rechts bis links sein, wo es darum geht, Chancengleichheit zu fördern, das finde ich für kritisch. Also das finde ich, über das gehört wesentlich mehr diskutiert, als ob da jetzt ein paar hundert Euro mehr bei dieser Familie X oder bei Y jetzt anfallen, meine Meinung.
Was wir auf jeden Fall vielleicht noch festhalten können, ist, dass wenn Förderungen für die Allgemeinheit gestrichen werden, es natürlich dann immer die Leute, die weniger Einkommen haben, mehr trifft als jene, die mehr verdienen, weil sich die das vielleicht auch so gut leisten können. Andras, du hast vorhin schon gesagt, Finanzminister Gunther Mayer hat diesen Plan auch Anfang der Woche nach Brüssel getragen. Denn dort soll ja entschieden werden, ob dieser Sparplan angenommen wird und Österreich dadurch kein Defizitverfahren der EU erwartet. Das wurde heute Freitagvormittag entschieden, beziehungsweise haben wir das erfahren, dass es tatsächlich durchgeht. Heißt das, sollten sich Blau-Schwarz tatsächlich auf eine Regierung einigen, dann steht diesem Sparplan nichts mehr im Weg.
Dann steht diesem Sparplan nichts mehr im Weg, aber das war heute, finde ich, wichtig zu betonen, dass es bedeutet, dass jetzt kein Defizitverfahren eröffnet wird, das heißt für die kommenden Wochen. Und ob das passiert oder nicht in weiterer Folge des Jahres, ein Experte aus dem Fiskalrat, ein sehr guter, hat gemeint, das wird ein dauerhafter Kampf heuer werden, ob dieses Defizitverfahren kommt oder nicht. Warum? Erstens, wir haben ja schon geklärt, viele dieser Bereiche sind in Wahrheit fragwürdig, was da zusammenkommt. Also bei Bildungskarenz, bei den Steuern ist das recht einfach zu sagen, wie viel da eingenommen werden kann. Aber ob zum Beispiel diese staatlichen Unternehmen diese Gewinne ausschütten, ist offen. Auch ob die Ministerien überhaupt auf diese Vorgaben kommen, ob das wirklich jemand einsparen kann, das ist ja völlig offen, das wissen wir überhaupt nicht. Und da gibt es so viele so Punkte, die sich natürlich summieren. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist, die Wirtschaftsforscher haben erst gestern spätabends noch einmal ihre Prognosen korrigiert, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Schlechtere, weniger Wachstum heißt wieder weniger Steuereinnahmen. Das heißt, es gibt schon jetzt die Erwartung, dass schon jetzt das nicht reicht, diese 6,4 Milliarden Euro, weil Österreichs Defizit nach einigen Berechnungen höher ausfallen wird. Das heißt, da könnte sich ein Sparbedarf von 1 Milliarde zusätzlich 1,5 ergeben. Und das ist so, aber jetzt okay, jetzt ist das der Plan, die Kommission wird das akzeptieren. Dann im April wird es wieder spannend, März, April, da legt die Kommission ihre nächste Prognose vor und da wird man sehen, welche Annahmen sie da hat eigentlich fürs Defizit. Es kann sein, dass sie schon da sagt, okay, die Wirtschaft hat sich so viel schlecht entwickelt, sind eigentlich doch mehr als 3% jetzt, trotz eurer Sparmaßnahmen, dann müsste Österreich wieder nachlegen. Oder unterjährig kommt bis Herbst heraus, eigentlich diese Einsparungen klingen zwar alle am Papier gut, aber in Wahrheit geben sie das gar nicht her. Also das werden wir sehen. Also wir sind jetzt einmal sozusagen safe für die nächsten Wochen, aber ob das im Frühjahr auch noch so bleibt oder im Herbst, bleibt abzuwarten. Und das wäre auch eigentlich, also wir beim Standard machen das sowieso, aber auch an die Ökonominnen und Ökonomen, die das kommentieren, wäre das wichtig, auch das immer dazu zu sagen und auch eigentlich diese Skepsis anzubringen, dass wir jetzt schauen müssen, was diese Maßnahmen wirklich bringen werden.
Andras, das ist natürlich ein Thema, das ein bisschen deprimierend ist, damit wir vielleicht doch noch mit einem Lachen ins Wochenende gehen können. Du hast uns anfangs einen Witz versprochen.
Ja genau, es ist ein Witz oder eine Frage, nämlich was sagt der liebe Gott zum Rabbi, der jeden Abend doch bitte, bitte für einen Lottogewinn betet? Er sagt zu ihm, ach, kauf dir doch wenigstens einen Lottoschein.
Das wäre mal ein guter Anfang, ja. Vielen Dank, Andras Sigetvari, für die Einschätzungen heute.
Sehr gern, bis zum nächsten Mal.
Wenn Ihnen Thema des Tages gefällt und Sie kritische Berichterstattung und unabhängigen Qualitätsjournalismus schätzen, dann freuen wir uns, wenn Sie uns dabei auch finanziell unterstützen möchten. Wie Sie wissen, sind die Podcasts ja frei zugänglich, deshalb helfen Sie uns am einfachsten mit einem Standard-Abo oder einem Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Was heute außerdem noch wichtig war. Erstens, die Wiener Gemeinderatswahl wird vorverlegt. Anstatt im Herbst soll schon am 27. April gewählt werden. Das hat Bürgermeister Michael Ludwig von der SPÖ am Freitag bekannt gegeben. Die Wiener Stadtregierung geht davon aus, dass Wien die Regierungsbeteiligung der FPÖ im Bund stark zu spüren bekommen wird, etwa durch finanzielle Einschnitte. Deshalb soll möglichst noch vor dem Sommer eine neue Stadtregierung für die nächsten 5 Jahre feststehen. Zweitens, in Russland wurden 3 Anwälte des verstorbenen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny zu Haftstrafen verurteilt. Ihnen wird die Zugehörigkeit zu einer extremistischen Vereinigung vorgeworfen. Gemeint ist damit der von Nawalny gegründete Fonds zur Bekämpfung von Korruption. Die 3 Männer müssen nun 3,5 bis 5,5 Jahre in Haft. Die Verfahren gelten als politisch motiviert. Und drittens, am Sonntag wählt das Burgenland einen neuen Landtag. Die SPÖ unter Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil könnte dabei seit Jahren erstmals die absolute Mehrheit verlieren. Der FPÖ unter Spitzenkandidat Norbert Hofer wird laut Umfragen ein deutliches Plus der Wählerstimmen zugerechnet. Sobald es ein erstes Ergebnis gibt, lesen Sie das am Sonntag auf der Standard.at und wir melden uns dann am Montag direkt mit einer Analyse. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie bis dahin auf unserer Website. Und wenn Sie noch 10 Sekunden Zeit haben, dann freuen wir uns über ein Like oder einen netten Kommentar. Und falls Sie uns gern mehr Feedback noch geben möchten, dann schreiben Sie uns an podcast@derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Schönes Wochenende. Baba und bis zum nächsten Mal.
Ein neues Jahr. Viele wichtige Ziele. Gut, wenn du das Thema Geldanlage schon jetzt von deiner Liste streichen kannst. Mit Fruitz, deinem persönlichen Investmentservice aus Österreich. Fruitz investiert für dich und managt deine Investments aktiv, damit du dich den Dingen widmen kannst, die dich wirklich interessieren. Starte jetzt mit Fruitz ins neue Jahr auf fruitz.io. Anlagen bergen Risiken. Ad von Asset Management by Fruitz.